Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einem wilden Palava und wir reden über den neuen Ridley Scott Film House of Gucci, The Beatles Get Back, eine neue Dokumentation und die neue Amazon-Serie The Wheel of Time und noch vieles anderes. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. So, herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute nochmal ein wildes Palava. Wir nutzen gerade die Zeit, wo der Krankenwagen vorbeigefahren ist und warten jetzt, bis der nächste kommt.
Genau.
Oder die Straßenbahn. Mit dabei wie immer der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Alles fit bei dir? Sonntagabend, fitter als bei der einen damaligen Folge.
Ja, also es ist okay, sagen wir es so. Ich habe gerade schon gesagt, ich muss mich noch so ein bisschen reinjammen in das Podcast-Feeling. Aber mit jedem Satz wird das jetzt natürlich besser, flüssiger und produktiver hier.
Dann bin ich auf deinen allerletzten Satz gespannt.
Der
muss ja
Folge.
Dann wirklich zuckerpur sein.
Ja, also steigert sich jetzt alles vom Inhalt her und fängt aber auf einem sehr tiefen Level an.
Okay, ich mache die Steigerung nicht mit, ich bleibe einfach so auf meinem Level und erwarte Großes von dir.
Du singst langsam.
Ich singe langsam.
Im langsamen Sinkflug.
Schade, dass du nicht so ein, dass ich nicht so einen coolen Bürostuhl habe wie du.
Damit
sonst könnte ich so langsam so runterfahren.
Ja.
Wäre irgendwann einfach nicht mehr da. Während du brillierst.
Muss ich vielleicht mal investieren in einen zweiten Bürostuhl. Damit du hoch und runter fahren kannst.
Wo ich auf diesem Klappstuhl mit so einem Kissen sitze.
Hey, weil hast du ein Kissen bekommen.
Ja, eher, sonst wäre ich noch kleiner hier. So, wildes Palaver. Wir quatschen einfach nochmal über ein paar Filmserien, die wir zuletzt gesehen haben.
Ja.
Empfehlen die eher nicht. Halten es kurz und knapp und spoilerfrei.
Genau. Und wir starten mit House of Gucci, würde ich sagen.
Mit House of Gucci, den wir Mittwoch im Kino gesehen haben.
Genau. House of Gucci, Ridley Scott Film.
Zweieinhalb Stunden,
beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Familie Gucci. Adam Driver in der Hauptrolle, Lady Gaga auch in der Hauptrolle.
Mhm. Al Pacino und Jared Leto.
Jared Leto und Jeremy Irons, alles eher Nebenrollen, würde ich sagen.
Ja.
Aber der Cast ist 1A. Der Regisseur ist Hit und Miss, Ridley Scott so. Und der Film ist langweilig.
Achso, okay. Der also. Film ist, ich glaube, da waren wir uns relativ einig, als wir rausgegangen sind. Waren mit drei Leuten da, hatten alle unabhängig die gleiche Meinung.
Ja.
Und die 2,5 Stunden haben dem auf jeden Fall, da er eh schon nicht spektakulär war, überhaupt nicht gut getan. Ja, und wir hatten auch schon klargestellt, was ist das Furchtbarste am Film?
Hat mir das schon klargestellt? Ja,
so ein bisschen.
Also
scheinbar nicht ganz.
Ich glaube, du fandest am furchtbarsten dieses bisschen Overacting von der Lady Gaga, oder?
Ich fand einfach ihre Rolle furchtbar, wo sie jetzt nichts für kann.
Ja.
Aber schlimmer fand ich eigentlich einen Schauspieler, der einfach overacted hat.
Ach ja, stimmt, ja.
In anderer Hinsicht.
Klar. Unser lieber Jared.
Als Paolo
Gucci.
Ja, man kann ja erstmal ganz kurz abreißen, worum geht's? Für die es interessieren, man kann es auch wirklich nur anreißen. Es geht um Gucci, Modegedöns. Man bekommt ungefähr, was man will, in ein bisschen unspektakulärer. Und es geht darum, wie sozusagen Adam Driver nach und nach in die Fußstapfen seines Vaters tritt und ein bisschen das Label übernimmt und wie wieder so ein paar Intrigen hin und her gehen und Lady Gaga als seine Frau.
Als seine eingeheiratete Frau,
nicht ganz so
wichtig. Quasi da mit die Strippen zieht oder mit in diese Intrigen mit reingezogen wird, aber auch mitspielt, muss man sagen.
Auch amtlich am Mitspielen ist, ja. Und es gibt, also Adam Driver ist grandios, Al Pacino ist top oder auch amüsant, aber der Film ist ungefähr genauso langweilig wie das, was wir gerade erzählt haben.
Also wir machen die perfekte Review, eine langweilige Review für einen langweiligen Film. Es passiert einfach vergleichsweise wenig spannendes Zeug. Also die Figuren sind zwar ganz gut ausgeleuchtet, so von den Schauspielern her, aber der Plot ist halt einfach nicht packend geschrieben. Also die Spannungskurve ist in der ersten Stunde gefühlt nicht existent. Man guckt sich das zwar alles ganz gern an, weil das so gut aussieht zum größten Teil. Ja,
das stimmt.
Aber der Film hat halt auch Elemente, die aktiv stören. Und das ist das, was Tobi schon angesprochen hat.
Es ist knapp über einer langweiligen Doku.
Ja, ich wollte eigentlich auf den Jared Leto-Charakter.
Jared Leto. Jared Leto overacted so extrem, dass er einfach wie so, ich finde, der wirkt wie ein Fremdkörper in dem Film.
Ja.
Soll irgendwie so einen Comic Relief reinbringen. Ist ganz furchtbar und nee, schreckt auf jeden Fall ab. Also ich sag jetzt kurz und knapp, House of Gucci, ich habe glaube ich 2 Punkte oder so, 2 von 5 Sternen gegeben.
Ich habe 2,5 immerhin gegeben.
Ja.
Er hatte immerhin, also Adam Driver war ein Pluspunkt, dem hat man gerne zugeguckt, der sieht einfach gut aus in Gucci-Klamotten. Und okay. Ja, und auch, ich fand auch Al Pacino okay und
ja.
Und an sich ist die Story auch jetzt nicht uninteressant, aber die ist einfach nicht besonders interessant inszeniert. Also
ja, sagen wir mal anders, wie viele Monate, Jahre bräuchtest du, um dir den nochmal anschauen zu wollen?
Oh. Hier kommt auch an, wie lange ich lebe.
Weil auf dem Sterbebett nochmal oder lieber gar nicht mehr?
Nee, das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich nicht nochmal gucken muss.
Ja. Ja. Sprich jetzt nicht nur gegen den Film, aber ist schon mal ein negativer Punkt. Also ich würde sagen, House of Gucci muss man sich nicht im Kino angucken, außer man ist vielleicht absoluter Modefan, obwohl ich nicht mal da weiß, ob man auf die Kosten kommt.
Ich fand es ganz lustig, dass Tom Ford dann nochmal angerissen wurde in dem Film. Ich habe dann tatsächlich nachher nachgeschaut, ob das wirklich auch so war. Er hat tatsächlich für Gucci gearbeitet.
Okay.
Tom Ford ist auch der Regisseur von Nocturnal Animals. Also das ist der gleiche Typ. Der hat als Modedesigner zuerst für Gucci gearbeitet und später ein gewaltiges Modelabel gegründet, aber ist später auch Regisseur von Nocturnal Animals geworden.
Das ist auch mal eine interessante Karriere.
Und einen weiteren Film, der mir gerade nicht einfällt. Der hat noch einen zweiten Film gemacht. Und die sind beide nicht verkehrt. Also Nocturnal Animals ist richtig cool.
Ja.
Und der erste Film, verdammt. Naja. Fällt mir vielleicht noch ein. Aber ja, das war so ein kleiner interessanter Goldstück, was da drin versteckt war in dem Film. Aber ansonsten war eher so ein, ja, kann man auslassen im Kino.
Kann man tatsächlich wirklich auslassen. Dafür läuft dann doch, auch wenn es wieder weniger wird, zu Gutes anderes im Kino, würde ich sagen.
Was läuft denn gerade anderes im Kino, Tobi?
Was läuft denn gerade anderes im Kino? Ah, verdammt.
Wir können auch über das Land meines Vaters reden.
Das Land meines Vaters läuft oder lief im Kino?
Läuft nicht mehr im Kino?
Weiß ich nicht.
Top wir sind vorbereitet. Wie immer.
Ja, lass das mal kurz anreißen.
Genau.
Aber sehr spoilerfrei.
Genau. Das Land meines Vaters ist ein französischer Film, der hier in Düsseldorf zumindest in den Filmkunstkinos lief. Ich glaube nämlich nicht, dass der in den großen Kinos...
Würde mich wundern, ist schon ein Indie-Film.
Ja, spielt in den 80er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es geht noch ein bisschen früher.
Ja, es hat ja so eine Zeitspanne, muss man ja auch sagen.
Es hat eine Zeitspanne. Aber es geht im Wesentlichen darum, wie ein Familienvater seinen Bauernhof, den er von seinem Vater gepachtet hat, wichtiger Punkt, versucht lukrativ zu halten oder liquide zu halten und den dabei immer weiter vergrößert und ja, eine sehr schwierige Beziehung mit seinem Vater hat tatsächlich. Und ja, da entspannt sich ein Drama daraus, was viel mit tatsächlich dem Rollenbild von Vätern zu tun hat und was die darstellen müssen.
Und von Landwirten auch, finde ich.
Und da genau. Auch
einen guten Einblick.
Genau. Die Probleme von Landwirten und mit denen sie gerade in dieser Zeit konfrontiert waren, aber heutzutage wahrscheinlich auch noch.
Gibt's mit Sicherheit genug andere Dinge, ja.
Insbesondere auch mit Hinblick auf Massentierhaltung und dieser Schwenk davon, von diesen individuellen Höfen, die dann noch so ein paar Schafe hatten
ja.
Und sich so über Wasser gehalten haben zu dieser produktionsartigen Haltung von Tieren.
Ich glaube, die Zahl ist ziemlich extrem, wie viele kleine Bauernhöfe jedes Jahr jetzt hops gehen. Mhm. Und wie wenig dazu kommt, weil einfach alles so zusammengewürfelt wird.
Ja. Ja. Und das war ein sehr interessanter Film. Ein sehr trauriger Film.
Ja.
Und auch ein sehr nahegehender Film. Also das Land meines Vaters fand ich ein sehr interessantes Kinoerlebnis, auch weil wir beide nichts wussten von dem Film vorher.
Wir hatten uns vom Bild täuschen lassen und dachten, es wird ein happy, gute Laune französischer Film.
Ja.
Mit, ja, wird ein Vino getrunken, ich weiß es nicht,
genau.
Irgendwie sowas.
Genau.
Das ist es nicht. Aber es ist gut.
Aber empfehlenswert.
Ja.
Man sollte es nur nicht, wenn man jetzt wirklich Lust auf leichte Unterhaltung hat, dann ist es nicht der perfekte Film. Also das ist schon ein bisschen schwerere Kost. Das ist aber ein schöner Film.
Ja, das Land meines Vaters.
Genau.
Das läuft nämlich im Kino. Was hast du denn, hast du sonst noch was mitgebracht?
Ich würde sagen, nochmal einen guten Film. Ich habe nämlich nochmal Seven Psychopaths geguckt. Von Martin McDonagh. Mit Colin Farrell.
Ist das,
Sam Rockwell.
Auch so ein Haufen relativ guter Schauspieler mitspielen.
Woody Harrelson.
Ja.
Christopher Walken.
Den habe ich gesehen auf jeden Fall, irgendwie kurz nachdem er rauskam, aber ist jetzt auch wieder was her.
Der ist fantastisch, guck dir den nochmal an.
Fantastisch habe ich den nicht im Kopf.
Doch, doch. Also, kannst mir vertrauen. Nee, also ganz, ganz große Synopsis, ganz kurze Synopsis. Es geht um Billy, gespielt von Sam Rockwell. Der ist ein Hundekidnapper und sein...
Ah, ja, jetzt klingelt auch wieder mehr.
Und seine Masche ist halt, der klaut einen Hund und sein Kumpel Christopher Walken bringt den Hund zurück. Die kriegen dafür Kohle meistens, weil immer eine Belohnung ausgeschrieben wird und die teilen sich dann auf.
Die klauen es ja auch von relativ reichen Leuten, ne?
Das Problem ist, dass sie halt einen Hund von einem Mafia-Boss klauen.
Ah,
Woody Harrelson. Und das führt zu Problemen, sagen wir mal so. Und ein anderer Kumpel von ihm ist halt Colin Farrell und der ist ein Alkoholiker und Drehbuchautor. Und der will ein Drehbuch schreiben und das heißt Seven Psychopaths.
Mhm.
Und diese Seven Psychopaths sind alle Serienkiller und die lernt man nach und nach im Film kennen. Und was den Film halt so cool macht, ist, dass der ist over the top an vielen Stellen. Der ist verrückt, wirklich an vielen Stellen. Aber der macht halt sau Spaß dabei, weil der sämtliche Klischees so zuerst umschifft und dann doch absichtlich wieder aufnimmt.
Mhm.
Also fantastisches Drehbuch und fantastisches Schauspiel. Also ich hab's nochmal richtig gefeiert, den zu gucken.
Wo läuft der?
Netflix.
Netflix,
ja. War auch mein Freitags-Instagram-Tipp. Und an dieser Stelle, wenn ihr coole Tipps haben wollt für Filme, die ihr streamen könnt oder die auch mal im Kino laufen, dann könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account gucken und natürlich ein Folgen oder ein Abo da lassen.
Oder ein Folgen
Abo lasse ich hier, David. Ja, Seven Psychopaths. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Okay, nehme ich nochmal auf und ja, vielleicht, wenn man nochmal Bock auf sowas hat.
Der ist so ein bisschen Pulp Fiction-ig. Also so ein bisschen, ich finde, der hat tatsächlich Potenzial, irgendwann zum Klassiker zu werden, finde ich.
Weil das so ein Kultfilm in Zukunft irgendwie.
Ja, genau. Also sowas kann man ja nicht vorhersagen.
Nee.
Aber der hat irgendwie die Zutaten dafür.
Ja.
Nämlich,
obwohl es dann teilweise, finde ich,
also sehr einprägsame Figuren, sehr bescheuerte Szenen und einen fantastischen Christopher Walken. Also, du hast ihn einmal gesehen, erinnerst du dich an die Szene mit dem Quaker? Also mit dem Typen unter der Laterne?
Sind die am Ende in der Wüste?
Ja, es gibt einen großen Schubert in der Wüste.
Boah, da sind Lücken im Kopf von mir.
Schauen dir nochmal an, lohnt sich.
Ja, okay.
Lohnt sich.
Ja. Mach ich gerne. Dann würde ich, oder gibt doch nochmal eine Sternewertung?
Vier. Vier von fünf.
Vier von fünf.
Mit Potenzial zu mehr, wenn ich ihn weiterhin so gut finde. Ich habe den jetzt schon dreimal gesehen, also ich denke.
Ach krass, okay.
Ja.
Ich habe einmal hinter mir. Ja, okay, nice. Seven Psychopaths.
Aber ich mag auch einfach Christopher Walken.
Ja.
Der ist irgendwie so ein verrückter Dude und der spielt auch einen verrückten Dude. Und das ist genau das, was ich brauche.
Ein verrückten Dude. Dann würde ich mal weitermachen mit einer großen Empfehlung, meine größte Empfehlung seit langem. Habe ich aber auch schon rausgehauen. The Beatles Get Back. Kennst du, oder?
Ich kenne die Empfehlungen, weil es bei Instagram auch war.
Ja, genau, ja. Habe ich, glaube ich, sogar 4,5 gegeben. Also ist eine Miniserie, sag ich mal. 3 Folgen nur, aber die erste Folge geht schon mal flockige 2,5 oder 3 Stunden. Also es ist eine Menge Material. Und es ist unfassbar geil. Gerade du als ehemaliger Band. Ehemaliges Bandmitglied. Glaube ich, hättest da Spaß dran, weil da sehr viel so gejammt wird und du siehst so, wie die Lieder erarbeiten und das ist richtig cool. Also ganz kurz mal zum Hintergrund. So, Beatles Get Back ist auf Disney Plus zu sehen gerade, ist von Peter Jackson. Der hat da super viel altes Material gesammelt und zusammengefasst. Und es geht eigentlich in erster Linie fast nur um Ende der 70er, kurz vor der Auflösung der Beatles, wo die nochmal für ein Album zusammenkommen wollten, nochmal was zusammen erschaffen wollten. Und parallel wollten die das von so einem Filmstudio irgendwie so ein bisschen begleiten lassen. Und tatsächlich diese Aufnahmen wurden dann genommen, die wurden erstmal nie veröffentlicht, weil man, ich sag mal, man kommt da auch so ein bisschen mit, warum die sich nach und nach trennen. Und ich glaube, das wollten die zu der Zeit halt alles auch nicht raushauen. Da sind sogar Lieder zum Teil, die, glaube ich, so noch nicht veröffentlicht wurden. Also die zum Teil mal jammen. Also super viel neues Material, was man echt vorher noch nicht gesehen hat.
Boah, das was ist bei geil den Beatles ist. Echt wertvoll, ne?
Ja, das ist definitiv wertvoll. Also ich mag die super gerne, ich höre die auch, aber ich bin jetzt nicht so unendlicher Fan, dass ich alles darüber kenne. Deshalb finde ich das nochmal extra spannend. Und du bekommst halt, ich sag mal, ich habe jetzt erst die erste Folge hinter mir. Da geht es um dann so die ersten, also die wollen ein Konzert machen, planen da auch, wie die das machen, wo die das machen. Man bekommt auch, wie die mit den Managern sprechen. Du siehst da irgendwelche, jetzt nochmal die immer mitfahren bei Bands.
Groupies?
Genau. Oder, na, gibt's noch ein anderes Wort? Die auch so helfen. Oder sind das auch noch Groupies?
Ach so, ja, es gibt Rigger und es gibt, also du meinst so Assistenten oder sowas?
Ja, irgendwie so welche, die dann immer mal zeitweise mitfahren und dann Technik machen. Naja. Auf jeden Fall sieht man die ganze Zeit, wie die da irgendwie an diesen Liedern basteln. Du siehst, wie einzelne Personen...
Fuck, ich weiß, dass es dafür ein Wort gibt, was recht. Und mir fällt es auch nicht ein gerade. Aber red weiter.
Vielleicht kommt es ja bei dir noch. Ja. Wurmt mich gerade auch ein bisschen. Das Geile ist halt wirklich, dass man diese vier Charaktere, also John Lennon, Paul McCartney, klar, als die beiden, also das Traumteam-Duo, die das auch ganz geil machen. Und gerade Paul McCartney, finde ich, ist so überragend. Also da mal das live mitzubekommen, wie der da auch das Ganze leitet, wie der da Ideen reinbringt, wie der da versucht, die wieder ranzubringen. Da hat man George Harrison, der so ein bisschen nicht mehr so viel Bock hat, merkt man. Ein Ringo Starr, der auch so ein bisschen außen vor ist. Und insgesamt gibt es super viele Konflikte, die so mitschwingen. Yoko Ono sitzt natürlich die ganze Zeit all daneben. Und es ist mega interessant. Es ist einfach super interessant. Du fühlst dich die ganze Zeit, als wärst du einfach, würdest du ja mit denen da in diesem Raum sitzen und würdest da einfach zugucken. Und es macht tierisch Bock. Also wenn man sowas in die Richtung mag, dann absolute Empfehlung. The Beatles Get Back bei Disney Plus.
Klingt richtig gut. Also habe ich auch Bock drauf, tatsächlich.
Ja, ich glaube, dir könnte es gefallen.
Ah, nice. Kommt auf die Watchlist.
Bams. Jeweils eins auf die Watchlist geknallt. Finde ich gut.
Jetzt habe ich was du dir bestimmt nicht auf die Watchlist knallst. Auch weil du es schon gesehen hast, teilweise. Aber ich glaube auch, weil du es auch nicht so ein Knüller fandest wie ich. The Wheel of Time. Die neue Amazon-Serie. Fantasy, Mittelalter, Gedöns.
Ja, aber Gedöns ist gut.
Nee, also es beruht auf einer berühmten Buchreihe von Robert Jordan, die Brandon Sanderson zu Ende gebracht hat, nach Robert Jordans Tod. Ich habe sie leider nie gelesen, aber ich habe gehört, dass die Buchreihe fantastisch sein soll. Was natürlich die Verfilmung davon, also viel erwartet gemacht hat. Das ist grammatikalisch, glaube ich, falsch gewesen. Ist
ein harter Sonntag für uns.
Ja, aber ich befürchte, also wenn ich, also aus meiner Perspektive, wird wahrscheinlich die Fangemeinde mit dieser Verfilmung bestimmt nicht zufrieden sein. Also ich bin gespannt, weil ich fand die mit jeder Folge, hat es mir weniger Spaß gemacht, diese Verfilmung zu schauen, obwohl es mit offensichtlich viel Budget hinterlegt war und auch namhafte Schauspieler wie Rosamund Pike zum Beispiel dabei waren. Boah, naja, ich fand es tatsächlich nicht besonders gut.
Nee, irgendwie man merkt, dass da Futter hintersteckt, dass da irgendwie auch Ideen sind und du hast da so die einzelnen, ja, Völker nicht, aber die einzelnen Gruppierungen und sowas. Und jeder verfolgt irgendwie so seine Ziele, aber irgendwie kommt das so gar nicht gut rüber. Und es wirkt für mich, finde ich eher nicht wie so eine coole, düstere, ehrliche Serie, sondern irgendwie ist es mir zu nah an Coming of Age und irgendwie Jugendliche gemacht.
Ja, es ist viel zu viel Shannara Chronicles anstatt Herr der Ringe. Weil das Thema hatten wir schon mal bei Foundation, aber hier viel schlimmer. dass die Kostüme von dem Sets halt super sauber aussehen. Die sehen aus, halt, als wären die von H&M eingekleidet worden teilweise, wenn die da in ihrem Dorf an dem Tisch sitzen mit ihrem super neuen Stickpullover. Und du denkst dir so, was soll das darstellen? Also das wirkte alles zumindest auf mich sehr künstlich. Auch teilweise die Kulissen wirken viel zu farbenfroh und viel zu, ja, es ist Fantasy, aber es ist halt, sollte halt trotzdem noch in der Realität irgendwie fundiert sein.
Mhm. Ja, und die sind nicht so aus einem Guss, finde ich.
Nee. Also
ich find die ganzen Szenen, klar, wenn du woanders bist, sieht's anders aus, aber es ist so überhaupt kein Wiedererkennungsmal oder gleicher Stil. Irgendwie ist man die ganze Zeit so ein bisschen rausgeworfen.
Und gleichzeitig, finde ich, hast du recht, dass man so das Potenzial sieht. Also es gibt so verschiedene Fraktionen, und teilweise sind die auch spannend, was die jetzt genauso für Zwecke verfolgen. Also es gibt, glaube ich, in Folge 2 zum Beispiel so diese weißen, also die weiß gekleideten Pilger.
Ja, so Religionsfanatiker.
Genau. Die fand ich ganz interessant. Also auch die Inszenierung von denen fand ich jetzt nicht komplett verkehrt. Aber das, was mich dann wieder rausgeworfen hat, war die Inszenierung von den vier Hauptcharakteren, die auf mich dann zu klischeehaft die Retter darstellen.
Ja.
Und und ganz schlimm fand ich die Monster.
Ich fand die besser als in The Witcher. Das ist mir direkt aufgefallen. Das heißt noch nichts, weil ich die in The Witcher katastrophal fand. Ja. Wenn ich da an die so ein paar Sachen denke. Aber ich fand sie insgesamt, ja.
Also, jetzt mag eine Sache sein. Vielleicht sind die auch top umgesetzt für dem, was in den Büchern beschrieben ist. Aber auf mich hat es auf jeden Fall ein bisschen lächerlich gewirkt, wie diese orkartigen Monsterkreaturen auf einmal dieses Dorf rushen.
Diese Minotaurenviecher
da. Minotaurenviecher, ja. Und halt so dieses klassische, jetzt kommen die Bösen. Also dieses, das ist ja in Fantasy da tatsächlich, und wie gesagt, ich kenne das Quellmaterial nicht, also vielleicht ist es tatsächlich auch so. Aber das fand ich dann schon sehr stumpf. Und diese schwarzen Reitertypen war halt für mich da auch ein Rip-Off der Nazguls der feinsten Sorte.
Ja.
Manche Szenen waren auch 1:1 geklaut, irgendwie von entweder Herr der Ringe oder Game of Thrones.
Mit der Fähre da?
Mit der Fähre, ganz schlimm, ja.
Dachte ich mir auch.
Aber all das mag auch schon in den Büchern geklaut worden sein, deswegen ist das vielleicht Verfilmung nicht vorzuwerfen.
Aber ich sag mal so, wenn wir die Bücher nicht kennen und die Serie nicht gut finden, dann werden Leute, die die Bücher kennen und lieben, die wahrscheinlich noch schlimmer finden.
Ja.
Wirklich so überragend
sind. Ich fand den Hauptdarsteller, also man weiß ja nicht, ob es der Hauptdarsteller ist, aber den rothaarigen Protagonisten, sage ich mal, den fand ich auch grauenhaft. Also nicht von seinem Spiel her, sondern einfach von, wie er in diesem Setting gewirkt hat. Also ich fand diesen Dieb viel besser. Der hat mir viel besser gefallen.
Ja, aber irgendwie wirken die alle so ein bisschen. Also es ist cool, dass die da neuen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen irgendwie eine Chance gegeben haben. Das finde ich eigentlich immer ganz geil. Aber irgendwie, keiner von denen hat mich jetzt irgendwie gefesselt oder wo ich gesagt habe, was eine Leistung. Du hast Charisma, du hast mich überzeugt. Auch Rosamunde Pike nicht.
Vor allen Dingen, ohne jetzt noch zu tief darauf eingehen, was ich ganz bescheuert fand, irgendwann kriegen die ja gesagt, das ist jetzt kein Riesenspoiler, die kriegen irgendwann gesagt, ihr müsst euer Dorf verlassen. Und das passiert innerhalb von 20 Sekunden, dass sie sich aufs Pferd setzen und einfach wegreiten. Und ich guck das und ich dachte nur, Leute,
Mission done.
Ja, vor allen Dingen, nachdem das Dorf angegriffen wurde da und die auch ihre Familienmitglieder zurücklassen. Das war ein bisschen, nee.
Ein bisschen nee.
Und das sagt jemand, der immer Bock auf gute Fantasy-Serien hat. Also,
auf gute Fantasy,
ist halt das Ding. Ich habe auch immer Bock auf Fantasy-Serien, aber ich kann sogar mir sowas wie Shannara Chronicles trash-mäßig angucken. Also das ist aber...
Ja, irgendwie wollten die da wieder eine Goldgrube finden, glaube ich.
Ja.
Haben es nicht geschafft. Hat mir übrigens noch mehr Angst gemacht, was die Ringe-Serie angeht.
Ja.
Weil ich habe irgendwie...
Ich habe richtig Angst jetzt.
Ja, also ich glaube, es wird eher dann doch nicht so geil, wie ich. Ich setze meine Erwartungen runter.
Ja.
Ja.
Rosamund Pike fand ich gut. Die hat das gut gemacht.
Ja.
Fandst du nicht?
Ja, okay, aber jetzt nicht überragend.
Das war mein einziger Lichtblick dabei, weil die so ein bisschen im Spiel halt so ein bisschen Ernst auch drin hatte und so ein...
So ich fand eher den Typen, mit dem die da rumwandelt, den fand ich ganz solide.
Ja.
Aber, ja, mehr aber auch nicht.
Ja.
Naja, von einer schlechten Serie zur nächsten schlechten Serie, beziehungsweise zur nächsten unnötigen neuen Staffel einer Serie. Gucken, ob du hinkommst. Ich glaube, es gab mal 7 oder 8 Staffeln. Es war 8 Jahre jetzt Pause. Und es wurde ein Neuanfang gewagt. Es geht um einen Serienmörder.
Dexter.
Genau.
Dexter. Es kam
jetzt bei Dexter die, ich glaube, 8. Staffel, aber nicht drauf festnageln raus. Bei Sky Ticket. Ich habe 1,5 Folgen geguckt und weiß nicht, ob ich weitergucke.
Und du warst Dexter-Fan, ne?
Ich war Dexter-Fan der ersten Staffeln, also vor allem von 1, 2 und 4.
Ich dachte, du sagst der ersten Stunde.
Nee, das nicht. Nee, aber die fand ich wirklich cool und irgendwie mochte ich diesen ganzen Stil. Ich finde, scheiße, jetzt müssen wir den Namen wissen. Christopher, nee.
Nicht Christopher Walken.
Wie heißt er denn? Michael C. Hall?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe Dexter nie geguckt.
Okay.
Ich fand es auch nie besonders gut, muss ich sagen.
Ja, das ist vollkommen fair. Ich sag mal, das war auch zu einer Zeit, wo ich es geguckt habe, wo ich ein bisschen jünger war. Und da war es irgendwie cool.
Es hat einen Riesen. Leute lieben die Serie. Und immer, wenn ich sage, dass ich die nicht so gut finde, dann habe ich schon öfter mal Kritik zugezogen.
Ich akzeptiere das. Aber was auf jeden Fall nicht gut ist, ist die neueste Staffel, weil es kommt überhaupt nicht der Charme von früher auf. Es kommen ganz komische...
Was war denn der Charme von früher? Erklär mir mal.
Der Charme von früher? Also es hatte erstmal einen super tollen Hauptcharakter, der super ambivalent war, seine Probleme hatte, keine Frage, mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen hat, dann auf coole Leute trifft oder und parallel insgesamt natürlich diese ganze Balance aus, ich arbeite bei der Polizei, bin der Blutspuren-Detektor und bin gleichzeitig irgendwie, versuche ich meine verrückten Serienmördergelüste stillen zu müssen und das in eine gute Richtung zu leiten. Und du erfährst nach und nach so mehr von der Hintergrundstory, warum ist der Typ überhaupt so. Das war schon cool und die Folgen waren auch, fand ich, definitiv spannend und cool inszeniert, muss ich sagen. Super geiles Intro, das ich bis heute feiere, ist auch bei der neuen nicht mehr da. Wie er sein Frühstück da macht, das ist richtig geil, super coole Musik. Also es hat mich auf jeden Fall, ja, es hat mich hat mir immer Bock gemacht, die zu gucken. Echt? Ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich nochmal Staffel 1 und 2 vielleicht gucke, aber...
Ich glaube, mich hat das einfach, weil ich kein großer Krimi-Fan bin. Und das ist ja schon irgendwie eine Krimiserie. So.
Ja, ein bisschen drüber, aber ja.
Ja, aber er hat mich nie gepackt.
Na, ich kann es nachvollziehen. Aber ich fand's cool.
Aber aus der Serie ist das Surprise Motherfucker-Meme, oder?
Wer sagt das Surprise Motherfucker-Meme?
Der schwarze Detective, glaube ich. Der Glatzkopf.
Ich weiß, wen du meinst.
Ja. An so einem Hafen kommt er um die Ecke. Surprise, Motherfucker!
Scheiße, ich weiß, kann sein, dass ich das Meme gar nicht kenne.
Ich glaube schon, ja.
Aber ist möglich, ja. Es ist auf jeden Fall nicht eine ganz verkehrte Serie. Aber die neueste Staffel, lasst einfach die Finger davon auf, wenn ihr Fans seid. Wenn ihr keine seid, dann macht das eh überhaupt keinen Sinn, glaube ich, weil das nur Fandienst sein soll.
Also ich habe nicht reingeguckt.
Ja. Einfach sein lassen, Dexter, neue Staffel. Ein weiterer Flop auf unserer heutigen Liste. Niklas.
Tobi.
Hast du noch was?
Nee. Also, was ich noch gesehen habe letztens, ist nochmal Sicario, Tag des Soldaten oder sowas heißt er auf Deutsch, der zweite.
Nachdem wir den ersten geguckt hatten.
Genau. Den zweiten Teil habe ich mir nochmal angeschaut.
Ist schlechter, ne?
Aber der ist schlechter, okay. Aber den kann man immer noch machen.
Ja.
Also, durchaus guckbar nochmal.
Durchaus
guckbar. Also natürlich kein Vergleich zum ersten Teil, aber Benicio del Toro ist halt wieder super und Josh Brolin macht auch nochmal einen guten Job, aber nicht mit dem ersten Teil vergleichbar. Heißt der Day of the Soldado? Oder irgendwie sowas heißt der?
Weiß ich beim zweiten echt nicht. Mhm. Schade ist auch, dass sie Emily Blunt da rausgenommen haben, weil ich fand ihre Rolle richtig geil, fand ich im ersten Teil.
Ja, andererseits finde ich aber, also ich fand die Idee vom zweiten Teil nicht schlecht. Das ist das.
Achso, wo es hingeht mit Benicio del Toro hauptsächlich, ne?
Genau, mit der Tochter von dem anderen Mafia-Boss da. Das war schon nicht verkehrt gemacht. Also ist auch ein guter, guter Actionfilm, würde ich einfach sagen. Und hat auch ein paar sehr gute Szenen, aber kommt halt einfach nicht an diese tighte Spannung von dem ersten Teil heran. Mhm. Also, es gibt sogar 1:1 Szenen von so Autokorsos, die durch Mexiko ballern, aber es kommt nicht auf die, auf das gleiche Spannungslevel wie die Grenzszene da von Sicario 1.
Ja, das ist wahrscheinlich der Regisseurwechsel dann auch.
Ja, ja.
Und wie viel hast du dem ersten gegeben und wie viel würdest du dem zweiten geben?
Ich glaube, den ersten habe ich 4,5 gegeben. Hm, und dem zweiten würde ich immer noch 3,5 geben, glaube ich. 3,5
Stern drunter also.
Ja.
Ja. Ja. Ja, aber gerade Sicario 1 dafür dann eine Riesenempfehlung.
Auf jeden Fall. Der lief hier nochmal letztens im Souterrain Filmkunstkino. Mhm. Und, und war auch cool, den nochmal auf der mittelgroßen Leinwand zu sehen.
Auf der mittelgroßen
Leinwand. Auf der mittelgroßen Leinwand.
Das war auf jeden Fall geil. Ich hätte noch einen letzten, so eine kleine Empfehlung. der Film ist richtig cool für das, was er daraus macht. Nee, was er daraus macht, sag ich mal. Aber das große Problem, weshalb er bei mir nur 3 Sterne bekommt, ist, es ist ein Musical. Und ich mag eigentlich ja nicht so Musicals.
Deswegen, nur weil du das Genre nicht magst, verurteilst du den Film schon so.
Nee, aber es ist halt dieses ganze...
Darf ich raten?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch... Habe ich nicht...
Ich weiß nicht, ob du den bei Letterboxd... Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Aber wenn du so sagst, wenn du das, was er daraus macht...
Ja.
Sweeney Todd?
Mhm. Nee, ein relativ neuer mit Andrew Garfield.
Oh. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, West Side Story habe ich letztens einen Trailer zu gesehen, dass er wiederkommt, aber.
Ach so, nee. Nee, ich hatte den empfohlen bekommen.
Ja.
Und habe mich dann gedacht, ja, habe mir gedacht, Musical, okay, aber.
Hamilton.
Nee, aber den, stimmt, der soll auch mega.
Den habe ich nicht auch schon 10-mal empfohlen bekommen und ich wusste nicht, ob Andrew Garfield dabei ist, aber.
Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass Hamilton wohl irgend so ein Riesending ist, ja. Aber. Ja, ich habe immer ganz große Probleme, sowas anzufangen, weil ich einfach diesen ganzen Stil, irgendwie mag ich den so ähnlich, also ein bisschen lieber als so Bollywood-Tanz-Sachen. Aber ich mag halt beides einfach nicht. Ich finde, irgendwie wirft mich das immer aus so einem Film raus. Tick, Tick, Boom macht das aber relativ gut. Also das ist ein Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, der wirklich absolut überragend ist. Also der, ich fand den in Spider-Man überhaupt nicht gut und da fand ich den jetzt, eigentlich das erste Mal, dass ich den in irgendeinem Film sehe, wo ich sage, krass, der Typ hat's richtig drauf.
Hast du schon mal Under the Silver Lake gesehen?
Nee, weil da hat das auch drauf.
Ja, schreib mal auf die Watchlist.
Under the
Silver Lake. Silver und dann schreibst du hinter Lake. Mindfuck. A la...
Mindfuck?
A la, wie heißt nochmal der Film hier mit... mit, hier... Phoenix.
Joaquin Phoenix?
Joaquin Phoenix und Benicio del Toro. Hier, da gibt's auch den Mindfuck-Film.
Den Mindfuck-Film mit dem?
Ja, den checkst du beim ersten Mal null. Wo der einen Kiffer spielt. Josh Brolin ist auch dabei.
Inherent Vice.
Inherent Vice.
Ah.
Genau, genau. Sorry, dass ich da so reingrätsche. Aber Under the Silver Lake ist ähnlich komisch.
Das ist vollkommen in Ordnung. Worum geht's ganz kurz bei Tick, Tick, Boom? Andrew Garfield ist kurz vor seinem 30. Es geht auch um relativ viel darum, wie der... mit seiner Zeit umgeht, was so seine Wünsche sind. Der will in erster Linie Musical-Schreiber oder Produzent insgesamt da werden und schreibt da gerade an seinem großen Stück, hat ihm in einer Woche oder so seine fette Aufführung und ihm fehlt der Megasong noch. Erstmal so relativ, ja, eintönige Storyline, würde ich sagen. Aber es ist ganz cool umgesetzt, wie der dann nach und nach so, ich sag mal, Erfahrungen aus seinem Leben irgendwie nutzt, um die irgendwie reinzubringen, wie der auch mit Problemen zu kämpfen hat, weil der einfach seine Ziele nicht so erreicht oder weil alles nicht so klappt, wie er sich es wünscht. Und dann natürlich auch im Privatleben da so ein paar Ecken und Kanten rankommen. Und insgesamt ist das irgendwie ganz cool gemacht, wie das nach und so aufgebaut wird. Wird dann halt öfter mal gesungen, aber jetzt auch nicht nur. Und ja, also gerade Andrew Garfield hatte mich mega überzeugt. Und ich fand den ganzen Film auf jeden Fall nett anzusehen und war jetzt keine verschwendete Zeit bei Netflix.
Ah ja, Tick, Tick, Boom.
Tick, Tick, Punkt, 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 Boom. Das Rufezeichen.
Ja. Gleiche Kategorie wie Kiss, Kiss, Bang, Bang. Und
oder Brücke sehen und sterben.
Oder Kiss, gibt es nicht auch noch Kiss, Bang, Kiss oder sowas? Wie heißt denn der deutsche Film nochmal, der mit Mons bleibt treu?
Egal. Oh ja, ich weiß aber, was du meinst.
Apropos, ich habe...
Rhodey!
Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich wollte ohne Scheiß, wollte ich hier gerade sagen. Das mir ist es wieder eingefallen. Was ist? Ich wollte gerade sagen, es ist Roadie. Oh, gibt's da nicht.
Ey, wie kann das denn sein? In meinem Kopf ist so durchgegangen.
Hast du irgendwie Road gesagt oder sowas? Weil
nee, in meinem Kopf ist gerade wirklich einfach nur durchgegangen. Ah, schon wieder was wir nicht wissen und wo wir nicht liefern können. Ah,
ich wollte gerade sagen, das heißt Roadie.
Einfach gesagt, ey komm, das darf nicht so peinlich werden. Den Begriff schenke ich dir jetzt noch. Roadie, ja. Ja, tut mir leid.
Ja, kein Problem, aber lustig. Lustig. Weil die ganze Zeit, als du gerade den Tick-Tick-Boom-Sachen gesagt hast, habe ich gedacht, gleich landest du hier richtig guten Knaller mit Roadie.
Tut mir leid. Kein Problem. Ist gerade rausgeflogen.
Roadie.
Ja. Also, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach, wir wissen vieles.
Und vieles nicht.
Gut. Ja. Ja, aber da haben wir noch ein paar ganz nette Empfehlungen und auch Filme, Serien, wo man die Finger von lassen kann, damit ihr nicht sinnlos eure Zeit verschwendet.
Genau. Was ihr gerade mit dieser Folge überhaupt nicht gemacht habt, natürlich.
Nein.
Rappen wir's ab?
Wir rappen es ab.
Rap.